Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wirklich von deinem kostbaren Blut so bedeckt sind, dass es vollkommene Erlösung wirkt. Wir danken dir, Herr, dass du uns das so eindrücklich machst, auch heute. Herr, wir bitten dich, dass du das tief in unser Herz eingrabst, was du durch dein kostbares Blut erwirkt hast. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte heute gerne einige Verse lesen aus dem Johannesevangelium über die Kreuzigung Jesu. Ich möchte nicht den ganzen Bericht vorlesen, weil er zu lange ist und auch weil ich mich nur auf einige wenige Dinge begrenzen und beschränken möchte. Das sind also die Verse 16 bis 22 und dann 28 bis 30 aus dem 19. Kapitel. Und da heißt es dann, nun lieferte er ihn an sie aus, er ist der Pilatus, er war vorher bei Pilatus, dass er gekreuzigt würde, also von den römischen Soldaten. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auf eine Aufschrift, und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen nun viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und jetzt kommen dann zwei, drei Szenen dazwischen. Dann setze ich fort bei Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist nicht uninteressant zu bemerken, dass der vierte Evangelist, also der Johannes, von all den Evangelisten der einzige war, der Augenzeuge der Kreuzigung war. Matthäus, Markus und Lukas ja nicht. Aber Johannes war Augenzeuge. Es wird berichtet in allen Evangelien, dass Johannes, auch mit der Mutter Maria, Mutter Jesu, vor dem Kreuz waren. Also sie waren bei der Kreuzigung dabei. Er ist also ein Augenzeuge. Und er hat auch am detailliertesten seinen Bericht geschrieben. Und Johannes ist nicht nur ein Augenzeuge, sondern er ist auch unter den Evangelisten der Letzte, der sein Evangelium geschrieben hat. Das heißt, als er es geschrieben hat, konnte er voraussetzen, dass die Gemeinde Jesu, die anderen drei Evangelien, die sehr eng miteinander verwandt sind, man nennt sie die Synoptiker, man kann sie zusammenschauen, dass die Leser seines Evangeliums die Evangelienberichte von den anderen Evangelisten schon kannte. Deswegen hat er nicht alles überliefert, was auch die anderen überliefert haben. Nicht, weil er es nicht wusste, sondern weil es nicht notwendig war. Er hat manches wiederholt, aber manches auch ergänzt. Beim Johannes finden wir einige Details, die eine gewisse Ergänzung darstellen auch zu den anderen. Und nun, bei den Berichten über die Kreuzigung Jesu, ihr Lieben, ist es so, und auch bei den anderen Berichten, dass ja von den Schreibern jedes Wort wichtig ist. Also es ist bei jedem Wort, bei jedem Detail, das ausgeführt wird, hat eine Bedeutung, und man darf sich fragen, man soll sich fragen, ob hinter dieser oder jenen Formulierung, wie die Evangelisten das vorgenommen haben, auch etwas steckt, was über den wörtlichen Sinn dieses Textes hinausgeht. Ich möchte euch das da zeigen an diesem Text, weil es von großer Bedeutung ist, was hier steht. Zunächst einmal, wenn ich jetzt zurückgehe auf den Anfang, da heißt es, dass sie Jesus ausgeliefert hatten. Jesus war zuerst vor dem Hohen Rat, dann Pilatus und so weiter und auch bei Herodes. Und von Pilatus, er musste ja dann das Todesurteil fällen und er hat es dann gefällt. Und dann danach heißt es, dass sie ihn ausgeliefert haben, also den Soldaten, und sie haben ihn dann fortgeführt. Und jetzt, ihr Lieben, beginnt die eigentliche Szene, die zur Kreuzigung führt. Und ich möchte euch da auf einige wenige Dinge aufmerksam machen und hinführen, weil sie eine ganz tiefe Bedeutung haben für das Kreuzesgeschehen. Also zunächst einmal dieses Erste. Und er selbst trug sein Kreuz. Das ist nicht nur eine Beschilderung, dass er etwas sozusagen da tun musste. Jesus trägt sein Kreuz selbst. Ihr Lieben, die Darstellungen in Bildern, wo Jesus sozusagen auf dem Weg nach Golgatha das ganze Kreuz trug, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Die zum Tode Verurteilten am Kreuz haben den Querbalken getragen, nicht das ganze Kreuz. Der Stamm, der war schon oben auf Golgatha, der wurde dann eingerammt dort und dann hat man sozusagen den Verurteilten auf den Querbalken zunächst einmal dort genagelt, dann hochgezogen und dann auch die Füße angenagelt. Das wäre unmöglich gewesen, dass ein schon so geschundener, es wurden ja viele ausgepeitscht vorher, ein ganzes Kreuz in dieser Massivität überhaupt nur ein paar Meter hätte schleppen können. Es ging also um den Querbalken. Und es heißt hier, dass Jesus selber sein Kreuz, den Kreuzesbalken, heißt es eigentlich genau, getragen hat. Der Johannes berichtet nichts von Simon von Kyrene, den die Soldaten dann nachher geholt haben, um Jesus zu unterstützen. Das heißt nicht, dass der Johannes das nicht gewusst hat, sondern das war ihm nicht wichtig zu berichten, weil sowieso die anderen berichtet haben. Ganz offensichtlich war es so, das sagen ja auch die anderen Evangelisten, dass Jesus zuerst den Balken selber getragen hat und später, erst wie er nicht mehr konnte, haben dann die Soldaten einen, der eben da an Zuschauern oder Beobachtern war, genommen hat. Ihr Lieben, es ist wirklich interessant, wie der Johannes, der Evangelist, das formuliert. Er sagt nicht, und Jesus wurde gezwungen, ein Kreuz zu tragen. Er sagt nicht, man hat ihm ein Kreuz auf die Schulter gelegt und angebunden. Sondern es ist so formuliert, dass man übersetzen kann, er hat das Kreuz selbst auf sich geladen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also so sehr man natürlich ihn gezwungen hat, dass er dann Querbalken tragen musste, aber für Johannes war es viel mehr, als dass man ihm einen Querbalken aufgelegt hätte, sondern er hat gesagt, er hat ihn auf sich geladen. Wisst ihr, was für die Evangelisten und für das ganze Neue Testament entscheidend ist? Und das ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. dass Jesus dargestellt wird, immer in jeder Phase seines Lebens, bis zum letzten Atemzug, wird er dargestellt als der Handelnde und nicht als ein Opfer. Wenn als Opfer, dann als freiwilliges Opfer. Aber auch dort, wo er gezwungen wurde sozusagen, hat er sich bewusst hineinbegeben und er war immer souverän, der Handelnde. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Er hat das alles sozusagen ganz bewusst sich hineinbegeben und hat gesagt, ja, ich nehme das Kreuz. Nicht, was soll ich denn anders machen? Ich kann jetzt nicht mehr, ich bin ohnmächtig. Jesus war nie ohnmächtig. Er hat auch dem Pilatus das ja auch sehr, sehr deutlich gesagt. Unmittelbar vorher war das Verhör. Da hat der Pilatus ihm eine Frage gestellt. Und Jesus hat nicht geantwortet. Und dann sagt der Pilatus zu ihm, ja, warum antwortest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Macht habe über dich? Ich könnte dich töten lassen oder ich könnte dich freigeben. Und dann sagt Jesus, nein, du hast keine Macht über mich. Du hast nur jene Macht, die dir von oben vom Vater im Himmel gegeben ist. Der Handelnde ist immer der Vater und ich. Du bist ein Werkzeug. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Jesus hat das Kreuz auf sich geladen. Er hat es ganz bewusst auf sich geladen. Er ist der Handelnde und sagt, ja, ich will dieses Kreuz tragen, weil ich damit eine Entscheidung treffe. Das, was mit diesem Kreuz verbunden ist, nämlich den Fluch über die Sünde und über all das, was damit verbunden ist, auf mich zu nehmen. Ihr Lieben, wenn wir Jesaja 53 lesen, dann merken wir das. Er lud auf sich unsere Schmerzen, unsere Krankheit, unsere Sünden. Gott hat die Strafe für die Sünde auf ihn gelegt. Also wenn jemand gehandelt hat beim Kreuzigungsgeschehen, im eigentlichen Sinn war es Jesus und sein Vater. In absoluter Harmonie. Und das wird schon bei dieser Formulierung deutlich. Ihr Lieben, die Kreuzigung Jesu war nicht ein Justizirrtum, wo irgendjemand sozusagen völlig unschuldig, fälschlicherweise zum Tode verurteilt wird. Und man sagen musste, das ist die größte Katastrophe, die da geschehen ist, so einen Menschen zu verurteilen. Oder was man immer alles sagen kann, Jesus hat alles daran gesetzt in seinem ganzen Leben. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben. Der gute Hirte gibt sein Leben. Nicht, es wird ihm genommen. Niemand kann mir mein Leben nehmen, hat Jesus gesagt, außer ich gebe es. Und deswegen lesen wir das auch so. In jeder Phase der Kreuzigung war er der Chef. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nicht das Opfer. Schon auch Opfer natürlich, ja. Weil er dem eingewilligt hat, was an ihm getan wurde. Aber er hätte das auch verändern können. Er hätte die Macht gehabt. Er war immer der Handelnde. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wenn Jesus sozusagen nun diesen Gang antritt, dass er auch in diesem Bewusstsein es angetreten hat, da bin ich fest überzeugt davon, dass er jetzt etwas auf sich lädt, was eben schon Johannes der Täufer damals gesagt hat, siehe Gottes Lamm, welches der Weltsünde trägt. Und das ist in diesem Tragen, das hier ausgesprochen wird, zum Ausdruck gebracht. Er hat den Balken schon auf sich genommen, bevor er gekreuzigt wurde, weil er nun zeigt, ich trage jetzt die Last der Sünde der ganzen Welt. Und ich tue das freiwillig. Und ich tue das um euretwillen. Ihr Lieben, da kommt noch einmal etwas ganz anderes durch, als wenn wir es einfach nur so lesen, dass eben hier jetzt etwas Grausames geschieht. Da kommt eine Liebe heraus vom Vater und von Jesus, die ist unfassbar. Wie kann jemand freiwillig das tun? Wie kann er ganz bewusst zu diesem Balken sagen, ich nehme ihn jetzt, auch symbolisch, weil jetzt die Sünde der ganzen Welt auf ihn geworfen wird von Gott. Liebe über Liebe. Und deswegen können wir wirklich sagen, wenn jemand zweifelt daran, dass Gott uns Menschen liebt, dann muss er das Kreuzesgeschehen betrachten. Und das Kreuzesgeschehen beginnt da, wo es heißt, und er nahm auf sich sozusagen diesen Balken und trug ihn. Ihr Lieben, und dann geht es weiter, dass es, geht dann nochmal zurück auf diesen Verse, er selbst trug sein Kreuz, und dann heißt es, und er ging hinaus. Ich werde jetzt nicht über jeden einzelnen Teilsatz so lange predigen, ja, nur keine Sorge. Aber das sind beispielhaft etwas ganz Wichtiges. Er ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm. Ihr Lieben, da heißt es, also er ging hinaus. Und ihr Lieben, wenn man ein bisschen die Bibel kennt, dann erinnert man sich sofort an etwas. Dieses ging hinaus hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Er ging hinaus aus der Stadt an einen anderen Ort. Dort wurde er gekreuzigt. Es war nicht von ungefähr, dass er außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. Das hat wieder eine Bedeutung für seinen Kreuzestod, und das hat einen deutlichen Zusammenhang damit, dass das im Alten Testament eine Vorschattung dafür gibt, dass was dann Jesus passiert ist, als er am Kreuz gestorben ist und uns wieder dieses alttestamentliche Geschehen deutlich macht, was ist da passiert, als Jesus gekreuzigt wurde. Versteht ihr so, wie es geheißen hat, er nahm sein Kreuz auf sich. Er hat alle Schuld auf sich. Er hat's getan. Nicht wir haben es getan. Er, aus Liebe zu uns. Und jetzt heißt es, er ging hinaus. Ich zeige euch eine Stelle aus dem Hebräerbrief, wo der Verfasser des Hebräerbriefes genau das aufgreift. Da heißt es, einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, da bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. Und dann heißt es, so starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Das Hinausführen aus der Stadt, wie es der Johannes hier beschreibt, zu der Richtstätte direkt außerhalb, das war nicht weit weg von der Stadtmauer, hat eine ganz tiefe geistliche Bedeutung, die eben mit dem alttestamentlichen Opfer zu tun hatte. Jesus erfüllt, indem er hinausgeführt wird und draus gekreuzigt wird, erfüllt er etwas, was im Alten Testament schon vorgeschattet ist, sogar als ein Gebot, das Gott dem Volke Israel gegeben hat, nämlich, dass man am Versöhnungstag, das ist der Yom Kippur, die Tiere, die man geschlachtet hat, da hat man das Opfer, also dieses Blut der Tiere, hat der Hohepriester dann hineingetragen in das Allerheiligste und damit den Altar besprengt. Also auf den Altar, also auf das Allerheiligste, das ist die Bundeslade, das Blut besprengt, damit die Sünde des Volkes bedeckt ist. Sie wurde durch die Tierblut nicht vergeben, sondern nur bedeckt. Vergeben wurde es erst durch dieses Blut. Aber die Leiber der Tiere, also die Leichname, diese mussten, weil nämlich auf sie der Fluch der Sünde des Volkes gelegt wurde. Nicht nur der Hohepriester hat er zuerst auf den Kopf des Tieres dann den Fluch der Sünde gelegt und dann wurde es geschlachtet. Und damit, weil der Fluch der Sünde auf dem Tier lag, war es unrein und musste außerhalb der Stadt begraben werden. Verbrannt werden, nicht begraben werden. Und das so steht es hier. Und deswegen sagt nun der Hebräerbrief, und deswegen, weil auch Jesus den Fluch auf seinen Leib genommen hat, Auf seinem Körper, buchstäblich. Er selber hat es getragen. Das zeigt das Kreuz, wie er es getragen hat, ja. Da hat er den Fluch auf sich geladen. Da hat Gott den Fluch auf ihn gelegt, wegen unserer Sünde. Deswegen musste er außerhalb der Stadt, musste er getötet werden. Aber sein Blut, das hat nun das bewirkt, was kein Tierblut bewirken konnte. Vollkommene Vergebung der Sünden. Aber damit sagt auch der Verfasser des Johannesevangeliums und diese Stelle hier, Jesus erfüllt in diesem Akt, wo er da hinausgeführt wird und außerhalb der Stadt gekreuzigt wird, erfüllt er genau die Vorschriften, die Gott im Alten Testament für einen Opferakt gegeben hat. Er ist in voller Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Er erfüllt genau das, was du durch die Tieropfer Jahr für Jahr für Jahr getan wurde. Da ist ein totaler Zusammenhang. In ihm ist jetzt die letzte Erfüllung. Und wenn er jetzt geopfert wird und sein Blut sozusagen fließt und den Menschen angeboten wird, braucht es nie mehr wieder ein Tieropfer. Und damit erfüllt er das Wort wörtlich. Seht ihr, was da für eine Mühe dahinter steht, sage ich einmal so, deutlich zu machen, wie stark das alles miteinander zusammenhängt. Diese ganze Heilsgeschichte ist nicht einfach bei Jesus vom Himmel heruntergefallen, sondern sie beginnt 1500 Jahre vor Christi Geburt. Mit dem Passahlamm, wie wir am Dienstag gesehen haben, mit den vielen Tieropfern. Und Jesus kam als das Passahlamm und er kam als das Opferlamm, das jährlich und sehr oft geschlachtet wurde, vor allem eben am Yom Kippur, wo es um das große Versöhnungstag für das Volk Israel ging. Er war derjenige, der sein Volk mit dem Vater versöhnt hat und nicht nur sein Volk, sondern die ganze Welt. Und deswegen heißt es, er starb außerhalb des Lagers, außerhalb der Tore. Und er hat sozusagen draußen vor den Toren dann auch, ist er verblutet. Und wir wissen ja auch, wie Jesus, Paulus war es dann, der gesagt hat, das steht im Galaterbrief, dass Jesus wurde für uns zum Fluch. Deswegen musste er außerhalb sein Leib gekreuzigt werden. Aber sein Blut hat vergebenden Charakter. Und weil das im Alten Testament schon Jahr für Jahr für Jahr für Jahr vorgeschattet wurde, können wir wissen, es stimmt. Es war nicht zufällig, das, was Jesus getan hat. Dieses Opfer am Kreuz ist tatsächlich die vollkommene Vergebung unserer Sünden. Gott hat sich riesige Mühe gemacht, dem Volke Israel das einzutrichtern, dass durch das Opfer eines Tieres zuerst einmal die Sünde bedeckt ist und dass durch das Opfer des einen, der kommen würde, von dem sie natürlich nicht genau gewusst haben, wer das sein würde, nun alle Opfer erfüllt sind. Nun geht's weiter auf den Richtplatz. Sie kommen nach Golgatha. Jesus wird gekreuzigt. Es ist, wenn man ganz langsam diese Stellen liest, dann merkt man, da wird überhaupt nichts ausgeschmückt. Es heißt einfach nur, sie kreuzigten ihn. Da steht nicht dort ja sein Name, dann die Nägel und dann werden zuerst die Hände und dann das und das und das. Nein, sie kreuzigten ihn. Und dann nimmt Johannes wieder ein Detail. Ein Detail, das auch die anderen Evangelisten beschreiben, aber er macht es ein bisschen ausführlicher. Das ist eine Ergänzung. Und er sagt, da, wie er gekreuzigt wurde, da hat man über ihm eine Inschrift angebracht. Eine Inschrift hat man oft angebracht über einem Gekreuzigten, um deutlich zu machen, wer das ist, der da hingerichtet wurde und möglicherweise auch noch der Grund, warum er hingerichtet wurde. Und das deswegen, weil an dieser Richtstätte ja sehr, sehr viele Leute vorbeigehen und die hingen ja oft tagelang, dass man dann auch die Vorbeigehenden lesen konnten und wen es sich da handelt. Das war natürlich immer als Abschreckung so gemeint. Und Johannes berichtet und sagt, da hat der Pilatus eine Inschrift angebracht und da stand drauf, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Und das war in drei Sprachen. Ihr seht das hier. In drei Sprachen war es angeschrieben. Wir kennen es von Zeichnungen her mit der Abkürzung INRI. Aber das ist nur eine Abkürzung. So stand das nicht am Kreuz im Original. Im Original hat es ungefähr so ausgeschaut, wie hier von den Buchstaben her. In Hebräisch, in Griechisch und in Lateinisch. Also allen Sprachen, die damals für die ganze Welt sozusagen wichtig waren, ist das draufgeschrieben. Steht, also Johannes berichtet das auch. Es wurde in diesen drei Sprachen draufgeschrieben. Und ihr Lieben, das ist eine äußerst interessante Aufschrift, die hier, die wiederum gegeben ist, die wiederum etwas über die Bedeutung des Todes Jesus sagt. Versteht ihr, da hat jedes Detail eine Aussage, die für uns heute wichtig ist. Nun, diese Aufschrift, wer hat die veranlasst? Pilatus. Pilatus hat gesagt, man muss diese Aufschrift dort anbringen. Aus der Sicht des Pilatus war es ein Spott über Jesus. Und man könnte auch sagen, wahrscheinlich eine Rache an den Hohepriestern. Weil wir wissen, dass der Pilatus wollte Jesus nicht hinrichten. Er hat auch den Hohepriester gesagt, ich finde nichts an diesem Jesus, was würdig ist, dass man ihn hinrichten würde. Und dann hat er noch den Versuch gemacht, mit dem Barabbas ihn freizugeben. Anstelle Jesu, also dass Jesus freigegeben wird und nicht Barabbas, ja. Aber die jüdische Obrigkeit hat das vollkommen abgelehnt. Und wahrscheinlich hat er dann das hier drauf geschrieben, so als eine Feststellung. Also, von der Aufschrift her war es so, dass man, wenn jemand da vorüberging, lesen musste, das ist Jesus aus Nazareth, der König der Juden, als Feststellung. Und das hat die Hohepriester provoziert, bis aufs Äußerste. Und wir haben gerade vorhin gelesen, sie beschweren sich sofort beim Pilatus und gehen zum Pilatus und sagen, Pilatus, das ist nicht korrekt, was du da drauf geschrieben hast. Denn das Todesurteil, er stirbt nicht deswegen, hört das jetzt bitte, wir klagen ihn nicht deswegen an, weil er der König der Juden ist, sondern weil er gesagt hat, er ist der König der Juden. Das ist eine Selbstaussage, das ist nicht unsere Aussage, das ist nicht unser Todesurteil. Es klingt so, wie wenn sozusagen jetzt der König der Juden hier gekreuzigt, aber er ist ja gar nicht der König der Juden. Aber deswegen schreib bitte hin, dass es eine Aussage von Jesus war. Ich bin der König der Juden. Dann könnt ihr es draufschreiben. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Er lässt sich da nicht mehr ein. Ihr Lieben, das ist eine sehr interessante Sache. Von den Hohepriestern vollkommen abgelehnt. Von dem Pilatus als Spott. Und trotzdem war es Wahrheit. Ihr seht, in allem ist Gott der Handelnde. Auch in dieser Kleinigkeit. Die ganze Szene hindurch sieht man immer wieder, da passiert nichts Zufälliges. Überhaupt nichts Zufälliges. Ihr Lieben, die Hohepriester, die haben Jesus natürlich vollkommen abgelehnt. Als den König der Juden. Warum? Das ist wieder ein Geheimnis, das uns bewusst werden muss. Sie haben es deswegen getan, weil über ihnen eine Decke lag. Das darf man nie vergessen. In jeder Frage, warum haben sie ihn hingerichtet? Weil eine Decke über ihnen, sie konnten ihn nicht erkennen. Und jetzt kommt, was ich immer wieder sage, typisch Gott. Wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Hätten sie ihn nicht gekreuzigt, wären wir nicht erlöst. ich bringe das mit meinem Verstand nicht zusammen. Deswegen sage ich immer, typisch Gott. Das müssen wir stehen lassen. Er hat diese Decke über Israel gelegt, die eigentlich von der Ursache her einen Zusammenhang hat mit der Schuld Israels, so dass sie nicht sehen konnten. Nicht einmal die Jünger haben wirklich erkannt, wer Jesus ist. Und aus diesem Grunde haben sie ihn auch abgelehnt, weil sie ihn nicht erkennen konnten. Und ihr Lieben, nachdem Jesus auferstanden war, erst dann haben sogar seine engsten Jünger, weil die Decke abgenommen wurde, erkannt, dass er der König, ihr König und ihr Messias. König und Messias sind die beiden, sind Begriffe, die zusammengehören. Christus heißt Messias und das heißt Gesalbter. Der König ist ein Gesalbter. Ja, das sind zwei Begriffe, die gehören zusammen. Im Alten Testament wird der Messias immer als auch König bezeichnet. Also, wenn wir sagen König, dann meinen wir auch Messias. Und im Alten Testament wird er ganz deutlich auch eben als ein Gesalbter, als ein König verstanden. Und die hohen Priester konnten es nicht erkennen. Aber Jesus, als er auferstanden war, da hat er seinen Jüngern die Augen geöffnet. Und plötzlich erkannten sie in ihm, weil die Augen geöffnet waren, ihren Messias, ihren König. Und jetzt, ihr Lieben, geht die Tragik weiter. Diese ersten Christen, die alles Juden waren, denen die Augen geöffnet wurden über ihren König, gingen zu den Heiden und haben den Heiden von ihrem König erzählt, von ihrem Messias, der auch der Heidenerlöser geworden ist. Und einige Jahrzehnte später drehen die Christen aus den Heidenvölkern den Spieß um. Und was übrig bleibt von dieser Botschaft, die sie von den jüdischen Christen, also Gläubigen, erfahren haben, dass er ihr König ist, ihr Messias und auch ihr Erlöser. Das gehört zusammen, das ist eine Einheit. Das schneiden sie auseinander. Und sie akzeptieren dann später, ab dem 2. Jahrhundert, die Heidenchristen, nur mehr Jesus als ihren Erlöser. Und sie schneiden die Tatsache, dass er Jude war und dass er König der Juden war, vollkommen weg. Die Heidenchristen haben Jesus einfach unter der Hand entjudaisiert. Das haben sie aber nicht gehört als Botschaft von denen, die die Augenzeugen und die Ohrenzeugen von dem auferstandenen Jesus waren. Die wussten, wer Jesus war, und sie haben das auch so vermittelt. Aber dann ging es in diese Richtung, dass diese Botschaft sozusagen, dass Jesus der König der Juden ist und dass er Jude selber ist, vollkommen verloren. Und das war dann eine Katastrophe für das ganze jüdische Volk, dass Jesus entjudaisiert wurde. Und das hat immer etwas zu tun mit dem Königstitel Jesu. Ihr Lieben, denkt daran, am Anfang des Lebens von Jesus, irdisch, da ging es auch um die Königsfrage. Da kamen die Weisen aus dem Morgenland und was haben sie gefragt? Wo ist der König der Juden? Am Ende, bevor er gekreuzigt wird, fragt Pilatus ihn, bist du der König der Juden? In beiden Situationen folgt danach ein Todesurteil. Nachdem die Weisen gefragt haben, wo ist der König der Juden, hat Herodes den Befehl gegeben, alle Kinder in Bethlehem unter 2 Jahren zu töten. Man wollte den König der Juden nicht, diesen. Und am Ende ging es wieder. In dem Gespräch, wo Jesus sozusagen gesagt hat, ich bin der König, ich bin es, wie antwortet Pilatus, kommt dann das Todesurteil. Und ihr Lieben, die Heidenchristen haben das noch einmal verstärkt. Versteht ihr diese ganze Tragik, die dahinter ist, wie es um diesen Jesus einen Kampf gibt? Wie es sozusagen um Jesus herum einen Kampf dämonischer Mächte gibt, die ununterbrochen dabei sind, die wahre Identität dieses Jesus und dessen, was er ist, sowohl für die Juden als für die Nationen zu verwischen und daraus nur Streit zu machen. Ihr Lieben, und nun müssen wir noch bedenken, Jesus war der König der Juden, bei dem Pilatus unmittelbar vor dieser Szene hatte, bevor er gekreuzigt wurde. Weil da hat der Pilatus ihn gefragt, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, nichts Gegenteiliges, also er bejaht es. Und dann sagt er aber noch etwas. Er sagt, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und damit deutet Jesus an, dass es noch etwas gibt in seiner Königsherrschaft, das nicht nur bezogen ist auf dieses Königsein in Israel, sondern dass es noch ein höheres Königreich gibt. Das ist das Königreich, von dem Jesus die ganze Zeit gepredigt hat. Ein Königreich nicht politischer Art, auch nicht geografischer Größe, sondern ein Königreich bestehend aus Menschen, die Jesus ganz bewusst als ihren persönlichen König und Herrn und Messias anerkennen. Und er ist gekommen, ein solches Königreich aufzubauen in dieser Welt. Aber diese Botschaft, dass er der König eines Königreiches ist, das über die ganze Welt sich spannt, das haben die Heidenchristen angenommen. Aber dass er zugleich König der Juden ist, das haben sie gestrichen. Und so haben sie Jesus amputiert. Ihr Lieben, in vielen, vielen christlichen Gruppen ist Jesus amputiert, weil er seiner jüdischen Identität entkleidet wird. Vielleicht sagt man es nicht so bewusst, er war kein Jude, aber es kommt nicht vor. Es macht keinen, es ist nirgendwo, irgendwo hat eine Bedeutung, aber es hat eine Bedeutung. Er ist der König des Königreiches weltweit als König der Juden. Und ihr Lieben, deswegen bin ich so froh über die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer sie gehabt hat, dass wir hier einen Davidstern auf das Kreuz hier montiert haben. Dieser Davidstern ist für mich eine Botschaft, die von allergrößter Bedeutung ist und die sollten wir uns immer und immer wieder bewusst machen. Nämlich, sie sagt, derjenige, der da hing, war Jude. Es ist sozusagen eine Identifikation des Gekreuzigten mit dem jüdischen Volk. Schon allein das ist für manche Menschen eine Anfechtung, wenn man das sagt. Dieser Davidstern ist zugleich auch eine symbolhafte Darstellung der Dornenkrone. Die Dornenkrone hat er getragen als König der Juden. Also in seiner Identifikation mit Israel hat er diese Dornenkrone getragen. Und zugleich ist es eine Königskrone. Die Dornenkrone ist auch eine Königskrone. Denn der König Israels und der König der ganzen Welt ist eben der, der gekreuzigt wurde mit der Dornenkrone. Diese dreifache Bedeutung dieser Symbolik, jedes Mal berührt sie mich. Und deswegen bin ich so froh und möchte, dass es auch bleibt. Und da kann man nach Menschen, wenn sie hereinkommen, ihnen das sagen, was wir damit verbinden. Und das ist genau mit diesem Text hier verbunden. Er ist der König. Und ihr Lieben, wir werden alle eines Tages das noch in einer ganz anderen Weise erleben, dass er der König ist, wenn er wiederkommen wird. Wenn er wiederkommen wird, dann wird er reiten auf einem weißen Pferd mit einer Königskrone, Offenbarung. Und er wird König werden in Israel, auf dem Thron Davids wird er sitzen mit einer Krone. Und er wird von da aus König Israels und König der ganzen Welt sein. Genau das, was er vor Pilatus auch gesagt hat. Ich bin König der Juden, ich bin aber auch König eines Königreiches, das weit über das hinausgeht. Und wir werden ihm alle nochmal dienen. Wo immer wir dann sind, in dieser Zeit, wenn er wiedergekommen ist, werden wir ihm auch dienen als König der Juden. Als einer, der für sein eigenes Volk sich hat hinrichten lassen und wo eines Tages dann auch sein Volk erkennen wird, dass er sozusagen ihr Messias ist. Jetzt schließe ich ab mit zwei Bemerkungen. Am Ende des Textes, ich gehe noch einmal darauf zurück, dass man das noch mal kurz sieht, da heißt es, danach, in der Mitte steht das, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, sehr interessante Formulierung. Man muss manchmal wirklich ganz genau lesen. Nachdem er schon wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wird, wieder dieser Bezug auf die Heilige Schrift, mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig, sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Und als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. So wird das wörtlich. Ja, bei Elberfelder ist das wörtlich so auch wiedergegeben. Ihr Lieben, gehen wir jetzt noch einmal zurück, also weiter nach vorne. Das ist der absolute Höhepunkt des Kreuzigungsgeschehens. Vorher noch die Szene mit dem Essig. Das heißt, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, rief er, mich dürstet. Ihr merkt wieder an der Formulierung, das ist so wichtig. Es ist keine Wortklauberei, das ist einfach Bibellesen. Als Jesus wusste, dass alles vollbracht war, er war immer der Chef. Er wusste im Vorhinein, was geschieht. Er wusste, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit und jetzt ist es vollbracht. Er war immer in Kontrolle, obwohl er ein reines Opfer war und eigentlich nichts tun konnte, also menschlich gesehen. Das ist so enorm wichtig, um Jesus zu verstehen, wer er wirklich war. Er hat das alles erduldet mit größten Schmerzen, aber war immer in Kontrolle. Er war der Handelnde, auch am Kreuz. Er wusste, wann es Zeit war, auch zu sterben. Und dann gibt es noch diese Sache mit dem Essig, nur ganz kurz. Das ist auch ein Wort, das im Alten Testament angekündigt wird, Psalm 22, Psalm 69, das ist eine Kombination von zwei Versen aus dem Alten Testament, die Jesus hier erfüllt, dass ihm Essig gegeben wurde. Und wiederum, es heißt hier, und sie wickelten einen Schwamm um einen Ysop-Stängel und reichten ihm ihn da. Jeder Bibelleser weiß sofort, Ysop-Stängel, das war durch das Stängel, mit dem man beim Passamahl das Blut über die Türpfosten strich. Also ein geübter Bibelleser, der sich Gedanken macht über das, was da steht, der versteht, hier ist wieder eine Identifikation, die geschieht. Jesus ist das wahre Passahlamm. Allein in diesem Ysop-Stängel, der erwähnt wird, scheint etwas durch. Versteht ihr, die Bibel ist nicht ein Zeitungsbericht, wo man sich nicht im Hintergrund viel denkt. Die Bibel ist immer hintergründig. Und sie ist so reich und macht uns so viel bewusst, dass wir verstehen, was da alles an Reichtum geschieht bei dem Sterben Jesu. Das ist unfassbar. Das ist so versehen mit damit, dass Gott der Handelnde ist, dass Gott genau weiß, was er tut, dass alles in seinem Plan ist. Dass wir wissen können, dass wir wissen können, dass wir wissen können. Er ist wirklich der Messias. Er ist wirklich das Passahlamm. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich der Erlöser. Es ist keine Einbildung, wenn wir an ihn glauben. Gott hat alles gemacht, um es zu beweisen, zu belegen, zu bestätigen. Das ist alles nicht zufällig. Und dieses Wort, es ist vollbracht, ihr Lieben, das ist das schönste Wort der Weltgeschichte. Es gibt kein Wort, das tiefer geht als dieses Wort. Und in diesem Wort ist alles inbegriffen, was sozusagen Jesus für uns am Kreuz jemals erreicht hat und errungen hat. Denn dieses Wort ist ja ein griechisches Wort, das sozusagen verschiedene Bedeutungen hat. Und jede der Bedeutungen trifft auf Jesus zu. Es heißt zum Beispiel, man kann es auch so übersetzen, es ist alles beendet. ist beendet. Sein Schmerz, sein Leiden, das ist das eine. Was ist noch beendet? Der Fluch. Zu Ende gebracht. Alle, die nun durch das Blut Jesu bedeckt sind, hört der Fluch auf. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind, die durch das Blut Jesu reingehen. Es ist beendet. Der Fluch hört auf. Großartig. Dieses Wort, es ist vollbracht, sozusagen, das hat auch die Bedeutung, man kann so sagen, es ist alles ausgeführt. Das heißt auch vollbracht. Das heißt, im Kreuz Jesu hat Jesus den gesamten Heilsplan Gottes ausgeführt. Es ist alles ausgeführt. Alles, was Gott sich vorgenommen hat, und Jesus wusste alles, was geschehen musste, das haben wir jetzt gesehen, wie er bewusst alles mitgemacht hat, im größten Leiden. Er hat immer ganz bewusst die Situation erlebt. Und hat gewusst, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Es ist vollbracht. Es ist jetzt der Plan Gottes zur Erlösung der ganzen Welt vollbracht, zu Ende geführt. Ausgeführt. Und das Wort vollbracht heißt auch, es ist alles zu einem letzten Ziel gekommen. Das steckt auch in diesem Wort drinnen, als Bedeutungsnuance. Und das sagt auch wieder etwas aus über den Tod Jesu. Was war denn das Ziel? Das Ziel war ein Sieg. Der Sieg über Sünde, über Tod und über Teufel. Und er hat dieses Ziel erreicht. Es ist zum Ziel gekommen. Er hat die Ziellinie überschritten. Der Sieg ist vollendet. Nachdem man die Ziellinie überschreitet, bekommt man den Siegeskranz. Und es heißt noch etwas. Es ist vollbracht, heißt auch, es ist alles bezahlt. Auch in dem Sinne verwendet man dieses Wort. Und das heißt, er hat das Lösegeld dafür bezahlt. Er hat es immer wieder gesagt, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld. Ich habe mein Leben eingesetzt und habe euch Menschen freigekauft mit meinem Einsatz meines Lebens von aller Verlorenheit und Verdammnis. Ich habe euch freigekauft. Ihr Lieben, was steckt da nicht alles drin an diesem Wort vollbracht? Über jedes dieser vier Bedeutungen könnte man eine eigene Predigt machen. Aber das ist drinnen. Das ist das schönste, wichtigste Wort, das es gibt. Und jetzt eine letzte Bemerkung zu dem letzten Satz, den er am Kreuz, also nicht, hat er nichts mehr gesagt, sondern da ist er gestorben. Und es heißt, da neigte er sein Haupt und er gab den Geist. Übergab den Geist. Ihr Lieben, wer die Bibel kennt, weiß natürlich, dass das mit dem Wort Geist nicht gemeint ist, ein bestimmter Teil von ihm, den er übergeben hat, den anderen nicht, sondern das Wort Geist kann man hier am besten übersetzen mit Person. Dieses Wort gab es im Griechischen nicht. Es gibt es nicht. Das ist ein Wort, das viel später erst sozusagen gekommen ist und mit dem man etwas ausdrücken kann, was mit dem Wort Geist gemeint ist. Er gab seine ganze Persönlichkeit in die Hände Gottes. Sich selbst als Person. Aber das ist nicht so wichtig, sondern noch wichtiger ist, und das meinte ich am Anfang, und mit dem will ich jetzt schließen, dass ich gesagt habe, in jeder Phase des ganzen Geschehens war Jesus der Handelnde. Er gab sein Leben. Ihr Lieben, das heißt, auch im Sterben hat er den Zeitpunkt bestimmt. Er ist nicht gestorben, so in dem Sinne, er hauchte sein Leben aus oder er erstickte, weil normalerweise erstickt man, also das Kreuzestod ist ein Erstickungstod, weil man nicht mehr atmen kann. Das ist natürlich auch alles eingetreten, aber die Wirklichkeit ist, er hat bestimmt, dass er jetzt sein Leben gibt.
Er hat den Tod nicht erlitten, sondern vollzogen. Merkt ihr, da ist ein Unterschied. Das hat jemand einmal so ausgedrückt. Er hat sein Sterben nicht erlitten, sondern vollzogen. Das war ein bewusster Akt. Jetzt gebe ich mein Leben in deine Hand. Und dann stirbt er. Versteht ihr, da ist nichts zufällig. Das ist nicht, er ist nicht ein Opfer, er ist immer Handelnder. Sogar im letzten Atemzug. Und das ist sozusagen etwas, was unvergleichbar ist mit jedem anderen Sterben, das irgendein Mensch jemals für jemanden anderen vielleicht ertragen hätte. Das gibt es tatsächlich nirgendwo in der Welt. Nirgendwo ist ein Religionsstifter weit und breit zu sehen, der so etwas getan hätte, von dem so etwas gesagt wird. Der so etwas für uns erreicht hat. Ihr Lieben, wenn wir diese Todesgeschichte von Jesus lesen, dann können wir nur anbeten, uns niederknien und können sagen, welch eine Liebe und welch eine Hingabe und welch ein Plan. Ich denke immer wieder, Jesus wusste das, schon wie er noch im Himmel war, was auf ihn zukommt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Er ist gekommen, ist Mensch geworden, nur um zu sterben. Also nicht nur, aber das war der Höhepunkt. Und er wusste, was da alles passieren würde und wie er sterben würde. Und es war auch eine Anfechtung für ihn. Er hat ja auch gerungen da im Gethsemane. Ihr wisst ja die Situation, weil er eben auch ein Mensch war. Aber gerade diese Geschichte auch im Gethsemane zeigt, er hat sich hineinbegeben. Er hat gesagt, ja Vater, was du willst, das will ich auch. Und deswegen ist alles, was da jetzt geschieht, nicht einfach nur ein Geschehen, da wo er halt ein reines Opfer ist und willenlos mit sich geschehen lässt, sondern er bestimmt, was geschieht. Auch wenn es so ausschaut, als ob jetzt nun die ihren Spott treiben mit ihm und alles Mögliche da an ihm machen. Er ist immer der Herr, auch am Kreuz. Er ist der Handelnde. Und weil er der Handelnde ist, deswegen hat sein Tod für uns Bedeutung. Versteht ihr? Das ist der Grund. Nicht, weil es einfach geschehen ist, sondern weil er an dem Kreuz gehandelt hat. Genau das, wozu er gekommen ist, bis zu seinem letzten Atemzug. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir einfach von Herzen danken, dass wir mehr und mehr sehen können, Offenbarung bekommen über das, was du für uns getan hast, wie du es getan hast für uns, wie sehr du in allem Geschehen immer derjenige warst, der sich gab, der sich entschlossen hat, einzuwilligen, der immer der Handelnde war. Herr, du hast in allen Phasen deutlich gemacht, du hast ganz bewusst die Sünde von uns auf dich genommen. Du hast es freiwillig getan. Du hast diesen Tod nicht einfach erlitten, sondern hast ihn auf dich genommen. Und wir danken dir so sehr dafür, Herr, dass wir dadurch wissen, dass durch deinen Tod wir ganz gewiss Vergebung unserer Sünden haben. Und ich bitte dich, dass du uns das so tief in unser Herz hineingräbst und dass du uns daraus auch dadurch zu Missionaren machst, die das anderen sagen dürfen mit großer, großer innerer Gewissheit, dass du der einzige Erlöser bist, den es dieser Welt gibt. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Amen.